Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, hört halt.
Radio 1. Die kluge Sendung zur klügsten Nacht.
Ja, ganz genau. Die Fans von Radio Koks mögen uns das verzeihen. Wir machen heute insgesamt 4 Stunden nochmal am Abend Wissenschaft, quasi die Profis in der Verlängerung bis 23 Uhr. Und dann geht das reguläre Programm weiter. Und kurz bevor die lange Nacht der Wissenschaft am tiefsten wird, wagen wir nochmal gemeinsam eine Reise in die Tiefsee. Felix Sattler hat sich das ausgedacht. Er ist Doktorand für Kunst und Gestaltung an der Bauhaus-Universität Weimar. Und er leitet das tieranatomische Theater der Humboldt-Universität zu Berlin. Herr Sattler, guten Abend.
Guten Abend.
Und Sie haben schon ein hartes Programm hinter sich. Die erste Reise heute Abend bereits beendet. Die ging bis 22 Uhr. Und im Programmheft habe ich gelesen, Sie verbinden da in einer experimentellen Lesung Literatur, Wissenschaft und Klang zu einem multisensorischen Tiefsee-Exkurs. Wow. Was ist Ihr Ziel? Was wollen Sie für die Teilnehmer erfahrbar machen?
Ich bin ja jetzt gerade erstmal froh, wieder aufgetaucht zu dürfen, weil ich gerade in der Tiefsee steckte und jetzt erstmal wieder an der Oberfläche atme.
Sind die Ohren schon wieder frei?
Ja, es tropft noch so ein bisschen. Ne? Man sieht es hier auch.
Ja, genau. Tatsächlich.
Also die Idee zu dem Ganzen kommt einfach daher, dass ich mich gefragt habe, warum wir eigentlich, wenn wir an die Tiefsee denken, immer an so Monster denken. Und ich fand das irgendwie komisch. Und ich fand das sowohl in der Wissenschaft komisch, als auch in der Kultur, in der Kunst, in der Literatur. Und ich habe dann gedacht, na, ist irgendwie klar, ne? Ist ein dunkler Raum, in dem kein Sonnenlicht mehr vorhanden ist. Und wir versuchen da dauernd Licht ins Dunkel zu bringen mit aller Technologie, mit Kameras, mit Robotern, auch in der Vorstellung. Und ich dachte, nee, einen dunklen Raum soll man vielleicht dunkel lassen. Vielleicht macht es Sinn, sich dem Raum anders als mit dem Sehen zu widmen. Und das ist so die Grundidee für das ganze Projekt.
Das heißt, Sie widmen sich diesem Raum eher mit dem Hören als mit dem Sehen?
Das Hören ist ganz, ganz wichtig. Ist auch für die Lebewesen, die dort zu Hause sind, wichtig. Es geht aber auch ums Fühlen. Ne? Es geht um Strömung, es geht um Druck, es geht um überhaupt um Bewegung, um Kälte, um Wärme. Das sind alles, Sinneseindrücke, die vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert sind in unserem Verstehen, leider. Also wenn ich unseres sage, muss ich dazu sagen, einfach in den westlichen Wissenschaften, der westlichen Kultur. Das sieht global auch anders aus.
Also ich war schon mal im Kino, ich war schon mal im Theater, ich war auch schon mal auf einer Kunstinstallation. Ich weiß, man kann Dinge sehen und man kann Dinge hören, aber dieses Multisensorische, geht das darüber hinaus?
Ja, also wir wollen ja nicht bei den beiden Sinnen stehen bleiben, nur weil die sich so schön einfach in Medien packen lassen. Die Tiefsee ist ja kein Raum, den wir überhaupt körperlich selbst erleben können. Wir können das immer nur technisch medialisiert tun. Und deswegen gab es schon in den 50er Jahren eine wunderbare Erkenntnis von Rachel Carson, die ich heute Abend dann auch zitiert habe, die gesagt hat, wir müssen unsere erdgebundenen Sinne loswerden und dann sozusagen mit neu geschärften Sinnen in die Tiefsee eintauchen. Aber wir können das nur in der Imagination natürlich tun. Und so haben wir das heute auch gemacht. Also wenn wir dann den Druck versucht haben nachzuspüren, dann gab es sozusagen wissenschaftlichen Input über die Texte. Aber dann musste jede und jeder der Anwesenden auch selbst gucken, wie gehe ich mit dem Druck um, wie fühle ich den eigentlich, und das kann durchaus eine körperliche Reaktion sein, so wurde mir das zumindest nachher auch bestätigt.
Und ich hoffe, dass bei Ihnen nichts implodiert ist, wie hieß das Raum, das U-Boot Titan?
Ja, also tatsächlich, ne, als ich angefangen habe, das Projekt zu recherchieren, war diese Titan-Katastrophe noch gar nicht so lange her. Ich fand die natürlich so hoffnungslos. Das ist ja einfach so ein kapitalistischer, so eine Art kapitalistische Ejakulation, was die da gemacht haben, da runterzutauchen. Das hat dann schiefgegangen und es gab einen Haufen Medienrummel. Aber das Thema war natürlich sehr präsent und ich wollte anders drüber nachdenken, als es damals eben auch so vordergründig in den Medien,
In meiner Generation spielte Jacques Cousteau eine große Rolle, wenn man an die Tiefsee gedacht hat.
Ich finde Cousteau auch wunderbar. Der hat natürlich auch nach Rekorden gejagt, aber was der zum Beispiel ganz schön gemacht hat, ist, dass er immer wieder, zumindest nach meinem Verständnis, der hat schon auch darauf geachtet, dass es sowas gibt wie ein ins Verhältnis setzen, eine Relationalität, eine Beziehung zu den Lebewesen. Also ich denke nur an dieses ganz berühmte Bild am Anfang eines seiner Bücher, wo man sozusagen einfach die Größenverhältnisse vom Mensch zum Wal sieht. Und ich finde das eigentlich eine schöne Sache. Wir bezeichnen sowas heute in der Forschung Decentering the Human. Ne? Der Mensch ist da so ein bisschen am Rand und dann kommen all die anderen Meereslebewesen, die auch alle viel größer sind. Aber das finde ich bei Cousteau eine schöne Geste, dass er einfach auch nicht so sehr so ein humanzentristisches Bild da hat.
Ich habe Cousteaus Bücher immer als Sachbücher gespeichert. Ich habe bei Ihnen gelernt, dass es überhaupt so etwas wie Tiefseeliteratur gibt. Ist das ein eigenes Genre?
Ich würde sagen, es sind verschiedene Genres, ja, in denen das eine Rolle spielt. Also die Tiefsee taucht tatsächlich ganz, ganz früh auf in der Science-Fiction-Literatur. Gar nicht mal in der Tiefsee, aber es gibt so ein... es gibt ein ganz berühmtes Werk, in dem die Aliens, die kommen natürlich also aus dem Weltall, ne, aber die sehen halt aus wie Quallen und die fliegen und die können übrigens auch nicht sehen, die fühlen und riechen und ertasten die Menschen auf andere Art und Weise. Das finde ich schön, dass das da gleich so eine Rolle spielt. Aber das zieht sich so durch die Science-Fiction-Literatur durch. Heute kennt man die Filme vor allem von James Cameron, wo das so sehr präsent ist. Aber es gibt natürlich auch eine wissenschaftliche Literatur und eine populärwissenschaftliche Literatur zur Tiefsee. Und es gibt, sollte ich noch sagen, es gibt auch in so Wissenschaften wie dem Engineering, also Ingenieurswissenschaften, gibt es eine Auseinandersetzung mit Tiefseeorganismen, weil die natürlich auch konstruktiv spannend sind.
Und wir wollen gleich mal einen Einblick bekommen in Ihr Projekt, werden das hier zumindest teilweise nachstellen und bin sehr gespannt darauf, was Sie hier mit uns vorhaben. Und bedanke mich an dieser Stelle schon mal bei Felix Sattler, Doktorand an der Bauhaus-Universität Weimar, gleich mehr von ihm. Und wir sind immer noch in der langen Nacht der Wissenschaften auf Radio 1 und versuchen jetzt mal ein kleines Experiment. Es ist immer nicht ganz einfach, eine Kunstinstallation, eine Performance auszugsweise zu senden, denn natürlich muss man eigentlich immer das ganze Ding von Anfang bis Ende mitmachen und das dauert, Felix Sattler, in Ihrem Fall, wie lange hat es gedauert?
Ja, 45 Minuten.
45 Minuten. Wir hören jetzt also nur einen Ausschnitt aus dem, was der Doktorand für Kunst und Gestaltung an der Bauhaus-Universität Weimar und Leiter des Tieranatomischen Theaters der Humboldt-Universität zu Berlin hier auf der langen Nacht der Wissenschaften vorgeführt hat. Und los geht es mit einem Text, mit einer Lesung eines Textes von Darcy Wentworth Thompson, nämlich Wachstum und Form.
Ein Wassertropfen mit einem Durchmesser von etwa einem Tausendstel Zoll kann in ruhiger Luft nicht schneller als etwa 1,5 Zoll pro Sekunde fallen. Und wenn seine Größe abnimmt, variiert sein Widerstand mit dem Durchmesser und nicht wie bei größeren Körpern mit der Oberfläche des Tropfens. Aufgrund dieses Prinzips fallen nicht nur die kleineren Bakterien sehr langsam durch die Luft, sondern alle winzigen Körper stoßen in einer Flüssigkeit auf einen proportional großen Widerstand gegen ihre Bewegungen. Selbst vergleichsweise große Organismen wie Kieselalgen und Foraminiferen, obwohl sie mit einer schweren Schale aus Kiesel oder Kalk beladen sind, scheinen im Wasser des Ozeans zu schweben und fallen darin mit außerordentlicher Langsamkeit. Gewicht und Druck. Fühlen Sie sich leicht oder schwer? Spüren Sie den erhöhten Wasserdruck von außen auf sich einwirken? Lassen Sie sich davon nicht bedrängen. Stellen Sie sich vor, im Inneren Ihres Körpers baute sich sanft, aber stetig ein Gegendruck auf, mit dem Sie das Gleichgewicht zwischen Innen und Außen herstellen können. Wie verändert das die Wahrnehmung Ihres Körpers?
Mein Mikrofon ist jetzt auch auf. Felix Sattler, herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren als Abschluss dieser langen Nachtsendung aus dem Centre Marc Bloch in Berlin. Vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch, war sehr schön und viel Erfolg noch.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke.